Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Am 8. März, dem Internationalen Frauentag. Und aus diesem Anlass ist mir aus Hamburg eine Frau zugeschaltet, die vielen Frauen Mut macht, ihren Weg zu gehen. Sie ist seit über 20 Jahren eine der wenigen Frauen im Aufsichtsrat eines DAX-Konzerns. Sie hilft als Mentorin Frauen, ihre Stärken gezielt einzusetzen. Und sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wir brauchen Frauen, die sich trauen«. Herzlich willkommen, Frau Professor Manuela Russo.
Guten Tag, Frau Heinen. Ich freue mich, mit Ihnen zu sprechen.
Frau Russo, vor über 100 Jahren haben sich mutige Frauen das Recht erkämpft, sich politisch zu beteiligen und zu wählen. Inzwischen steht schon seit über einem Vierteljahrhundert im Grundgesetz, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Brauchen wir da sowas wie den Internationalen Frauentag überhaupt noch?
Ja, wir brauchen ihn. Dieses Thema durchzieht unseren gesamten Alltag und wir lassen noch immer Chancen liegen. Chancen aus meiner Sicht für Familien, aber auch für die Gesellschaft und für Unternehmen. Und es könnte für alle besser sein, wenn wir nicht unnötig am Status oder an den Klischees festhalten, die uns auch heute noch blockieren.
Wo hapert es denn in Ihren Augen am meisten in Sachen Gleichberechtigung?
In der Tat bei dem Thema Klischees. Ich erzähle gerne ein kurzes Beispiel aus der Hauptversammlung 2015 Beiersdorf in Hamburg, wo ein Aktionär am Rednerpult der Welt mitteilte, dass wir Frauen keine Führungsqualitäten haben und dass Frauen auch viel zu emotional sind, um Führung zu übernehmen. Das ist ein Beispiel dafür, wie tief diese Klischees sitzen und wie wir sie am besten irgendwann abschaffen.
Jetzt war das ja die Aktionärsversammlung von Beiersdorf, also dem Konzern, in dem Sie auch beschäftigt sind und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende sind. Sie saßen da ja mit drin. Wie haben Sie reagiert in der Situation?
Also als der Redner diese Äußerung tat, guckte ich wirklich in den Raum und dachte, naja, irgendwo ist hier eine versteckte Kamera. Das kann ja nicht sein, 2015. Und im Raum selbst gab es auch noch Applaus, so dass ich wirklich dachte, das kann, ich bin nicht in der Realität. Aber es war die Realität.
Wie viele Frauen außer Ihnen waren noch im Raum?
Es sind ca. 1200 Leute im Raum gewesen. Und wenn es 10% Frauen sind, sind es viele. Und ich hätte mir gewünscht, es wären vielleicht die Hälfte Frauen. Und dann wäre dieser Redebeitrag vielleicht nicht mal zustande gekommen oder zumindest nicht mit Applaus ausgestattet worden.
Aber Sie hätten ja in der Situation auch selbst das Wort ergreifen und was sagen können.
Ja, das habe ich tatsächlich kurz überlegt. Also bildlich zuckte meine Hand schon fast zum Mikro hin. Was wäre passiert? Ich hätte ja reagiert und sozusagen korrigiert. Das heißt, ich hätte meine Emotionalität in den Raum getragen, die gerade als Klischee hervorgehoben wurde. Ich habe entschieden, das ist nicht die klügste Form, darauf zu reagieren. Ich habe mich entschieden, das hinterher bei unserem Aufsichtsratsvorsitzenden zu adressieren und zu fragen, warum er nicht reagiert hat oder irgendjemand anders. Da wurde mir nochmal klar, dass wenn wir die Frage beantwortet hätten, das Thema größer gemacht hätten, in dem Moment, wo man nicht drauf reagiert und es stehen lässt, aber für sich klar zieht, wie wir zukünftig darauf reagieren, ist auch eine Lösung gewesen. Und die war richtig. Wir hätten das Thema unnötig groß gemacht.
Wie erklären Sie es sich denn, dass da so viele Männer auch noch applaudiert haben in so einer Situation?
Es ist eine ältere Herrengruppe, muss ich tatsächlich sagen, die offensichtlich genau diese Meinung geteilt hat. Sonst kann man ja nicht applaudieren. Wenn ich jetzt unterwegs bin mit dem Buch und ich halte Lesung, dann spreche ich die älteren Herren etwas bewusster an, indem ich sage, sie haben klug investiert, sie haben Töchter oder sie haben Enkelinnen und sie möchten, dass die einen guten Weg in den Beruf finden. Also insofern versuche ich immer, und das ist wirklich auch mein Rollenverständnis, dass wir Männer und Frauen sozusagen diese alten Muster verlernen müssen, durch neue ersetzen müssen. Und das treibt mich immer wieder an, auch die Leute aufzufordern, denkt doch mal drüber nach. Es ist nicht mehr zeitgemäß und es passt nicht mehr. Und wir sind ja beim Weltfrauentag. Die Frauen müssen lernen, loszulassen und den Männern mehr Verantwortung zu geben. Und die Männer müssen erkennen, dürfen erkennen, dass sie als Alleinverdiener diese Rolle gar nicht mehr bedienen müssen. Sie können, aber sie müssen es nicht tun.
Gleichzeitig schreiben Sie in Ihrem Buch ja auch, dass Sie selbst auch bei sich immer wieder merken, dass sie in Rollenklischees zurückfallen. Als sie zum ersten Mal gefragt wurden, ob sie für den Aufsichtsrat von Beiersdorf kandidieren möchten, da sind sie am Telefon erstmal in eine Art Schockstarre verfallen und wurden direkt von Selbstzweifeln heimgesucht. Kann ich das überhaupt? Bin ich dafür gut genug? Werde ich nicht scheitern? Würden Sie sagen, das ist typisch weiblich?
In einer Studie habe ich gelesen, es ist nicht ganz typisch weiblich, aber es ist deutlich mehr Frauen. Also 5 Frauen und 7 Männer hegen dann Selbstzweifel im Verhältnis in dieser Studie. Und Frauen gehen aber damit anders um. Frauen denken häufig wirklich in Defiziten. Kann ich das? Darf ich das? Während Männer in Potenzialen denken und sagen, das ist doch eine Herausforderung, die nehme ich jetzt mal an.
Und jetzt muss man ja auch sagen, Sie hatten diese Selbstzweifel, obwohl Sie beruflich ja schon ganz viel erreicht hatten. Es also objektiv gar keinen Grund gab, in so einer Situation an den eigenen Fähigkeiten zu zweifeln.
Das stimmt. Man nennt das auch das Imposter-Syndrom und ich finde mich da in sehr guter Gesellschaft. Michelle Obama hat in ihrer Biografie genau beschrieben, dass sie diese Selbstzweifel bei sich kennt. Und am meisten erstaunt hat mich, dass Meryl Streep, die wirklich meine Lieblingsschauspielerin ist, in einem Interview mal eine ähnliche Äußerung gemacht hat. Sie wüsste nicht so genau, ob sie eine gute Schauspielerin ist.
Verrückt.
Oder? Wir sind ein bisschen verrückt. Wir Frauen dürfen ein bisschen mehr Mut zeigen und uns auch sichtbar machen und auch Ja sagen zu Herausforderungen oder zu Positionen, die uns angeboten werden.
Wie erklären Sie sich denn, dass Frauen scheinbar so oft denken, sie seien so eine Art Mogelpackung, sprich nicht so intelligent, nicht so kompetent, wie das von außen vielleicht den Anschein hat?
Ich erlebe die Frauen so, dass wenn andere sich zum Befürworter machen und sagen, du kannst das, ich traue dir die Aufgabe zu, dann sind die Frauen ein Tick mutiger. Und ich wünschte mir, sie würden es sich selber zugestehen und selber sagen, ich weiß, was ich kann. Ich habe eine tolle Ausbildung, ich habe Erfahrung und ich mache jetzt diesen Sprung. Vielleicht haben die Frauen ein bisschen mehr Angst vorm Scheitern, so dass sie denken, ah, wenn ich das jetzt mache und das klappt nicht und so einfach. Das war aber das, wo ich sagte, Frauen denken in Defiziten. Und das ist schade. Wir dürfen damit aufhören.
Aber vielleicht fühlen Frauen ja auch so ein bisschen, dass die Anforderungen, die an sie gestellt werden, im Zweifel höher sind als die an die männlichen Kollegen. Oder halten Sie das für ein Gerücht?
Nein, das halte ich nicht für ein Gerücht. Also das kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil manche Frau ist erstmal die Erste. Das war ich im Aufsichtsrat, das erlebe ich bei unseren Vorständen. Wenn da die erste Frau dazukommt, dann ist das nochmal was Besonderes. Sobald wir mehr Frauen sind, bei uns im Aufsichtsrat sind jetzt von 12 immerhin 5 Frauen. Also das hat schon eine Veränderung gebracht, nicht nur in der eigenen Befindlichkeit oder in der eigenen Sicherheit, die es auch gibt, wenn man nicht ganz allein ist, sondern eben auch in der Diskussionskultur haben wir uns verändert.
Sie sagen ja, Frauen haben vielleicht auch ein bisschen mehr Angst zu scheitern als Männer und scheuen deshalb eher das Risiko. Sie sind es eingegangen, als Sie 1994 sich zum ersten Mal bereit erklärt haben, für den Aufsichtsrat von Beiersdorf zu kandidieren und haben damals die Wahl verloren. Mhm. Also sind quasi gescheitert. Wie weh hat Ihnen das getan?
Viel mehr, als ich mir das vorgestellt habe. Es ist in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, nur eine verlorene Wahl. Ich habe ja, das ist morgen vorbei und nach 5 Jahren habe ich dann ja auch entschieden, ich kandidiere nochmal. Ich war überrascht, wie betroffen es mich gemacht hat, alles gegeben zu haben und auch in einem Wahlkampf von anderen Frauen zu gehören. Frau Rousseau, es ist Zeit, dass wir da oben eine Frau bekommen und ich zähle auf Sie und ich wünsche Ihnen, dass das klappt. Und als diese Wahl verloren war, dachte ich, oh Gott, jetzt habe ich die Frau enttäuscht und ganz viele andere auch. Und im zweiten Moment habe ich dann aber gedacht, es ist egal. Also ich habe aber einen großen Schritt für die Frauen gemacht, indem ich, ohne dass es damals 1994 hat keiner über die Quote gesprochen, ich habe es gemacht und irgendwie wird die nächste es leichter haben und ich habe den Weg ein bisschen bereitet. Und mir selber habe ich aufgeschrieben und in 5 Jahren kandidiere ich nochmal.
Interessant fand ich ja, dass Sie sich bemüht haben, sich die Enttäuschung nicht anmerken zu lassen und dann später in der Tiefgarage Ihren tränenfreien Lauf gelassen haben. Sollte man es als Frau tunlichst vermeiden, Gefühle in der Öffentlichkeit zu zeigen?
Wir haben ja vorhin an einem Beispiel schon gehört, dass Emotionalität den Frauen als Schwäche ausgelegt wird. Insofern habe ich gedacht, in dem Moment muss ich einfach professionell sein und einfach mir vornehmen, ich gratuliere dem Gewinner und mache das dann danach mit mir aus. Also man darf Tränen haben, aber ich würde sie in der Öffentlichkeit nicht zeigen.
Konnten Sie das von Anfang an, so eine Selbstbeherrschung an den Tag legen, oder mussten Sie das auch lernen?
Das habe ich auch gelernt. Also ich habe ja ein Vorleben vor Beiersdorf sozusagen und war ja auch schon mal in der Selbstständigkeit und bin in dieser Selbstständigkeit gescheitert und lag wirklich am Boden. Da ging es um die Existenz, nicht um eine verlorene Wahl. Und da lernt man schon, wo man seine Gefühle zeigen darf oder wo eben auch nicht.
Das ist eine ganz interessante Situation, die Sie ansprechen. Sie waren damals ja noch sehr jung, 26 Jahre alt, hatten zusammen mit Partnern einen Laden für Unterhaltungselektronik und Platten, also sogar mehrere Läden mit einigen Angestellten. Das Ganze lief richtig gut. Dann hat aber einer der Geschäftsführer das Konto geplündert und sich abgesetzt und der Laden ging pleite. Sie standen da damals mit einem Berg voll Schulden. Das ganze Geld, das sie in den Laden gesteckt hatten, war weg. Sie waren arbeitslos, ohne Wohnung und ihre damalige Ehe war auch noch in die Brüche gegangen. Haben Sie irgendeinen Ausweg aus dieser Situation damals gesehen im ersten Moment?
Im ersten Moment habe ich gar keinen Ausweg gesehen und wir haben einen Punkt noch gar nicht angesprochen. Ich habe eine Schulausbildung und musste mit 14 Jahren von der Schule abgehen. Das heißt, ich habe kein Studium und wenn man dann mit 26 am Boden liegt und man hat kein Studium, man hat kein Geld, man hat Schulden, alles um einen herum bricht zusammen. Dann ist man erstmal am Boden. Und ich habe mich wirklich ganz langsam wieder aufgerappelt und immer auch mal Unterstützung von Freunden bekommen, die mir immer gesagt hatten, das ist eine Phase und die geht vorbei. Überleg doch, was du willst. Was möchtest du wirklich? Versuch doch mal zu entscheiden, wo du dein Leben hinbringen möchtest. Und den Punkt nehme ich jetzt mal. Das war ein Punkt, wo ich mich entschieden habe. Und ich habe drei Dinge entschieden. Nämlich, ich möchte niemals abhängig sein, in keiner Lebensphase. Ich möchte einem Konzern arbeiten, der mir Chancen gibt. Und Beiersdorf gibt mir seit 36 Jahren wunderbare Chancen, mich zu entwickeln. Und alles, was ich sozusagen nach dieser Pleite aufgebaut habe, hängt auch mit diesem Unternehmen zusammen. Das wirklich Chancen gibt. Und auf der anderen Seite wollte ich meine Altersvorsorge absichern. Das ist jetzt ja schon eine ganze Menge Jahre her, eine ganze Zeit, weil ich gedacht habe, sonst komme ich irgendwann in die Altersarmut. Ich muss wahrscheinlich mir irgendwie Eigentum ankaufen.
Also eine Eigentumswohnung
kaufen. Das war natürlich zu dem Zeitpunkt, wenn man am tiefsten Punkt ist, keine Vorstellung, die ich mir überhaupt hätte vorstellen können zu realisieren.
Wie lange hat es denn gedauert von dem Zeitpunkt an dem Sie sich diese Ziele gesetzt haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo das letzte dieser Ziele realisiert war? Wie viele Jahre haben Sie darauf hingearbeitet?
Ich überlege gerade, was war das Ziel, was ich zuletzt erreicht habe?
Wahrscheinlich die Eigentumswohnung.
Die kam so, ich glaube, nach 9 Jahren. Habe ich sie gekauft und ganz bewusst auch, sie war so winzig, aber sie war meine. Das war, und insofern habe ich mich dann im Lauf der Jahre immer um ein paar Quadratmeter vergrößert, also immer wieder verkauft und neu gekauft.
Sie haben sich, um sich das mal klar zu machen, damals wirklich hingesetzt mit einem Notizbuch und haben auf die erste Seite geschrieben, mein Weg in ein neues, besseres Leben. Also haben diese Ziele nicht nur für sich gedacht, sondern ganz konkret schriftlich formuliert. Ist das auch was Sie anderen Frauen raten?
Also Ratschläge sind auch Schläge. Ich glaube, jeder muss seinen Weg finden. Was drinsteckt ist, ich treffe eine Entscheidung. Ich treffe eine Entscheidung, wie ich mein Leben gestalten möchte. Und ich nenne das gerne Kompass. Das war mein Kompass, eine Richtung zu geben. Wenn man zu eng die Ziele setzt, dann ergeben sich auch keine Zufälle, finde ich. Insofern, schriftlich hilft mir. Ich weiß nicht, ob es anderen auch helfen kann. Also wenn ich es mir nur gedacht oder nur im Kopf habe, hat das nicht die gleiche Energie und die gleiche Kraft. Und ich schaue ja auch immer wieder rein in dieses Buch. Also nicht mehr das von früher, aber ich habe immer ein Buch, in dem ich sozusagen meine nächsten Ziele aufschreibe und sie auch nachhalte. Und nach einem halben Jahr mal reingucke, bin ich noch auf dem Pfad? Kommt es noch hin oder auch nicht?
Sie bitten ja die Frauen, die Sie als Mentorin betreuen, sogar sich ganz langfristige Gedanken zu machen, zu langfristigen Zielen. Ja? Sie stellen ihnen zum Beispiel die Frage, worauf möchtest du mit Stolz zurückblicken, wenn du am Ende deines Lebens angekommen bist? Das ist ja gerade für junge Frauen, die in den Beruf starten, noch ziemlich weit weg. Was soll diese Frage bringen?
Die Frage soll einfach bringen, dass ich die Weichen stellen muss für mein Leben, wo ich hin möchte, wenn es ein unabhängiges, selbstbestimmtes und zufriedenes Leben werden soll. Und ich denke, danach streben wir alle. Dann macht es durchaus Sinn, sich recht früh zu überlegen, möchte ich Kinder? Möchte ich ein Kind oder gar keine Kinder? Möchte ich Teilzeit arbeiten? Möchte ich überhaupt eine Karriere? Karriere ist immer ein Wort, das ich sowieso nicht so mag. Wie soll mein Berufsleben aussehen? Und wann ist das für mich alles zufriedenstellend? Wenn man sich diese Gedanken nicht macht, könnte man aus Versehen einen falschen Partner wählen. Ich habe das Glück, bei meinem zweiten Anlauf, den Partner gefunden zu haben, der mein Lebensmuster komplett unterstützt und wir uns gegenseitig unterstützen und das beide vorher besprochen haben, wo die Reise hingehen soll.
Wenn Sie sich selbst die Frage stellen, worauf möchtest du mit Stolz zurückblicken, wenn du am Ende deines Lebens angekommen bist, wie sieht da Ihre Antwort aus?
Ich wünsche mir, dass wir die Quote nicht mehr brauchen. Ich arbeite dran, weil es eine Übergangslösung sein könnte, sollte. Ich wünsche mir, dass Teilzeit männlicher wird. Und ich wünsche mir, dass ich nicht mit dem Gedanken mein Leben aufhören muss, indem ich sage, ach, hätte ich doch noch.
Also es einfach mal probiert zu haben, ist schon ganz wichtig.
Ja, genau.
Ich kann mir vorstellen, Frau Rousseau, viele, die Sie heute erleben oder in dieser Sendung hören, denken, wer es so weit bringt im Job als Frau und so positiv ist, der hatte sicher auch schon von Anfang an richtig gute Startbedingungen, auch gute Rollenvorbilder. Beides war bei Ihnen nicht der Fall. Wie würden Sie Ihre Mutter beschreiben? Was für ein Frauentyp war sie?
Meine Mutter ist geflohen, also die ist 1932 geboren und ist mit 9 Geschwistern aufgewachsen und sie hat die Flucht erlebt über die Ostsee und ist dann nach Schleswig-Holstein gekommen. Meine Mutter war eine Frau, die es nicht mochte, ein Mädchen zu sein. Sie hat es nicht so erlebt, dass die Mädchen gleichberechtigt sind. Sie hat nicht erlebt, dass sie sich selbst entwickeln durfte. Und sie hat mir mitgegeben, dass ich die größte Enttäuschung in ihrem Leben war.
Das hat sie so gesagt.
Das hat sie so gesagt und auch immer und immer wieder gesagt. Also nicht nur einmal, sondern sie hat damit rübergebracht, ich war erst glücklich, als ich meinen Stammhalter bekommen habe. Das ist schon ein Paket, mit dem ich da ins Leben geschickt wurde. Aber im Nachhinein kann ich auch dem was Positives abgewinnen. Ich war ja immer in einer Konkurrenzsituation zu meinem Bruder, um zu beweisen, ich kann das doch und auch Mädchen können das leisten und Mädchen können genauso viel wie Jungs. Insofern ist das vielleicht etwas, womit ich heute das Scheitern und das immer wieder aufstehen und immer wieder das Gegenteil beweisen und auch nicht aufgeben mit der Muttermilchbrot was aufgesaugt habe.
Was durfte denn Ihr Bruder zum Beispiel im Vergleich zu Ihnen, was Sie nicht durften als Mädchen?
Also er durfte natürlich eine höhere Schule besuchen, und er war, also auch in der Sprache war er immer der Kronprinz, ja. Er wurde immer hervorgehoben und guck mal, was der kann und wie toll. Ich weiß, ich glaube, ich war in der ersten Klasse, mein Bruder war 3 Jahre jünger oder ist 3 Jahre jünger. Also, da meinte meine Mutter, diese Aufgabe kann dein Bruder sogar rechnen. Also du schaffst das nicht. Aber es war immer dieser Ton da drin, mir klarzumachen, du kannst das sowieso nicht.
Dafür hatten Sie andere Kompetenzen, nämlich Führungsqualitäten wie Delegieren, die sich damals schon
Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Das stimmt. Ich war nicht sehr ordentlich, das gebe ich zu. Also wer in meinen Schrank geguckt hat, der sah schon, das Mädchen war schnell mit den Sachen, die sie reingeräumt hat. Und meine Mutter hatte die Eigenschaft, diesen ganzen Schrank auszuräumen, alles rauszuschmeißen, wenn ich von der Schule kam, mir mitzuteilen, ich wäre mal wieder dran, meinen Schrank aufzuräumen. Guck doch mal, wie der Schrank von deinem Bruder aussieht. Dann habe ich gedacht, na gut, wenn der so gut ist, dann müsste ich doch mal gucken, ob ich von meinem Taschengeld was abzweige und meinem Bruder animiere, meinen Schrank aufzuräumen. Den Deal haben wir auch miteinander gemacht. Das hat er relativ lange gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, als meine Mutter das mitbekam. Da war das Spiel vorbei.
Ja. Pech eigentlich für Ihren Bruder, ne? Damit war ein guter Zusatzverdienst gestrichen.
Pech für uns beide, ja.
Ja. Als Sie selbst viele Jahre später das Bundesverdienstkreuz bekommen haben für das vielfältige ehrenamtliche Engagement, das Sie auch noch nebenher machen, da hat Ihre Mutter dann zu Ihnen gesagt, ich bin stolz auf dich, ich hätte nie gedacht, dass du es mal weiterbringst als dein Bruder. Das war ja aus Sicht Ihrer Mutter ein maximales Lob. Konnten Sie sich damals darüber freuen?
Ja, ich konnte mich tatsächlich darüber freuen, weil meine Mutter und ich haben ein Wochenende miteinander verbracht. Ich schätze so um die 40, da hatte ich zu ihr gesagt, können wir mal ein Wochenende wegfahren und ich darf dir mal alle Fragen stellen, die du mir nie beantwortet hast. Wie hast du dich als Mädchen gefühlt? Wie war das mit der Flucht? Warum hast du dich nicht sozusagen selbst aus dieser Rolle befreit? Und wir haben wirklich ein so offenes Wochenende miteinander gesprochen, das Wochenende über, dass wir beide, ich glaube, fast genauso viel geweint wie gesprochen haben, weil wir so viele Dinge voneinander gelernt und verstanden haben, dass wir unseren Frieden damit gemacht haben. Also ich trage meiner Mutter heute nichts mehr nach. Es ist ein Stachel, ja. Aber es ist ein Frieden, den wir miteinander gefunden haben, dem ich fast jedem Menschen empfehlen würde, mit seinen Eltern mal auf Augenhöhe Gespräche zu führen. Man bekommt ein Verhältnis, das sozusagen sich, meins hat sich rausgelöst aus diesem Kind, aus diesem abhängigen Kind, sondern ich habe eine erwachsene Frau erlebt, sie hat eine erwachsene Frau erlebt und wir haben unsere Gefühle miteinander teilen können. Das hat uns beiden sehr gut getan, sehr gut.
Ihr Vater, was hat der in Ihrer Kindheit für eine Rolle gespielt? Konnte der Ihrer Mutter nichts entgegensetzen?
wenig. So ehrlich habe ich jetzt noch nie geantwortet. Mein Vater und meine Mutter haben sich scheiden lassen, da war ich 10. Und mein Vater hat sehr viel Alkohol getrunken. Also der hat sich nicht wirklich durchsetzen können. Der hat später dann eine zweite Frau gefunden und hat wirklich auch ein sehr gutes Leben geführt. Und meine Halbgeschwister haben einen ganz anderen Vater erlebt, als ich ihn erlebt habe.
Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, wenn man in so eine Rolle gedrängt wird, wie als Mädchen, wie Sie von der Mutter gedrängt wurden. Entweder man fügt sich in die Rolle oder man rebelliert. Wann haben Sie angefangen zu rebellieren?
Ich glaube schon in der Wiege. Jedenfalls, wenn Sie meine Mutter gefragt hätten, die hat gesagt, ich war ein rebellisches Kind, ich war ein anstrengendes Kind.
Ja, aber vielleicht auch nur aus der Perspektive heraus, dass sie von einem Mädchen ein bestimmtes angepasstes Verhalten erwartet hat.
Vielleicht. Mag sein. Das habe ich so noch nie betrachtet, aber mag schon sein, ja.
Vielleicht hätte sie es bei ihrem Bruder ganz anders bewertet.
Das könnte gut sein, eine Frage, ja. Und ich habe, mein allererstes Buch war Pippi Langstrumpf, das ich lesen konnte, in der ersten Klasse dann. Und ich fand diese Pippi Langstrumpf faszinierend. Die hat ja einfach gemacht, was sie wollte. Und vielleicht hat sie bei mir ein bisschen was abgefärbt. Also spätestens in der Schule wusste ich, ich kann auch machen, was ich will.
Es war kein Pferd nach oben stemmen, aber
5 Kilo geht ungefähr pro Hand, mehr nicht.
Sie hatten genau andere Fähigkeiten. Dennoch hat ihre Mutter sie gezwungen, mit 14 mit dem Hauptschulabschluss von der Schule abzugehen, weil einfach wenig Geld da war, auch nach der Scheidung, und aus ihrer Sicht Mädchen keinen höheren Schulabschluss bräuchten. Sie haben dann eine Lehre im Einzelhandel gemacht. War Ihnen damals schon klar, ich will und ich kann mehr erreichen?
Nein. Ehrlich gesagt, nein, das war mir nicht klar. Also mit 14 war mir nicht klar, wo mein Berufsweg hingeht. Und ich war 14, als ich von der Schule ging. Vielleicht, weil beim Weltfrauentag, also ich finde, das passt auch noch sehr gut dazu. Meine Mutter hat diese Scheidung, ist sie schuldig geschieden worden. Aufgrund einer Tatsache, dass sie am 1. April aus der ehelichen Wohnung ausgezogen ist und die Scheidung war am 10. April. Und der Richter hat sie nur gefragt, stimmt es, dass sie ausgezogen sind? Und sie sagte ja. Und damit hat sie ihren Mann böswillig verlassen. Sie hatte keine Unterhaltsansprüche und gar nichts. Das zeigt auch nochmal, dass es nicht nur darum ging, ob ich mehr Schule oder weniger Schule besuchen darf, sondern dass wir wirklich so wenig Geld hatten, dass es schon elementar war, dass ich zum Lebensunterhalt beigetragen habe und nicht noch andere Kosten erzeugt habe. Ich finde, es hat sich rechtlich viel verändert für die Frauen und das ist gut so.
Heute sind Sie nicht nur stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Beiersdorf AG, Sie waren bei Beiersdorf erst für Öffentlichkeitsarbeit zuständig und verantworten jetzt den Bereich Corporate Social Responsibility, also schweres Wort. Ja. Da geht es um nachhaltiges Management, sprich ein Management, das soziale, ökologische und ökonomische Kriterien in Einklang bringt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Sie sind Professorin an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg im Bereich Kulturmanagement. Ja. Als Ihnen vor einigen Jahren erstmals ein Lehrauftrag an dieser Hochschule angeboten wurde, ging da bei Ihnen auch dieses Kopfkino los? Kann ich das? Darf ich das?
Da kann ich auch gleich auf meinen Mentor zu sprechen kommen. Der Peter Nebel, der bei Beiersdorf damals mein Mentor war, zu dem ich gegangen bin und habe gesagt, ich kann doch keine Vorlesung halten. Ich habe nicht mal eine besucht. Das kam mir so absurd vor. Und selbstverständlich hatte ich diese Selbstzweifel. Und er hat zu mir gesagt, das ist eine tolle Chance. Also jetzt gehen Sie da hin. Sie haben doch zu erzählen, wie Sie die Nikolaikirche in Hamburg sozusagen gerettet haben und ein Mahnmal draus gemacht haben. Das ist eine großartige Geschichte für Kultur. Manager. Erzählen Sie, was Sie hier bei Beiersdorf machen im Bereich Kulturprojekte und so weiter. Und danach können Sie doch immer noch entscheiden, ob Sie nochmal hingehen oder nicht hingehen. Aber jetzt gehen Sie. Und das ist wieder das, was wir auch am Anfang schon hatten. Wenn einem einer etwas zutraut, dann kann man es auch schaffen. Und das war die Leistung, die dieser Mentor bei mir vollbracht hat an vielen Stellen. Mir immer wieder den Weg zu zeigen und zu sagen, du kannst das, nur mach es.
Also auch ein Mann kann ein guter Mentor für eine Frau
Absolut.
Sein. Man braucht Absolut. Nicht unbedingt eine Frau als Vorbild.
Absolut.
Sie haben sich über Jahre schwer getan, offen darüber zu reden, dass Sie zwar einen Professorentitel haben, aber kein Studium. Warum eigentlich? Sie können doch stolz darauf sein, dass Sie das alles trotz schwieriger Startvoraussetzungen geschafft haben.
Ich habe das als Manko empfunden, und zwar auch erst, als ich schon die Professur bekommen hatte. Ich war ja viele Jahre erstmal Dozentin, bevor ich dann später meine Fachpublikation gemacht habe und sozusagen belegt habe, dass ich da auch eine Qualität mitbringe. Dann wurde ich aber immer angesprochen. Sobald ich Frau Professor Rousseau vorgestellt wurde, dann wurde gesagt, oh, was haben Sie denn für ein Studium? Und da kam so ein bisschen das auf, jedem erklären zu müssen, warum ich nun da bin, aber kein Studium habe, was nach einem Paragraphen hier am Hamburger Hochschulgesetz eben möglich ist, wenn man die gleichen Kompetenzen hat, die einer Professur gleichkommen, kann man also auch ernannt werden, ohne dass man eine Promotion hat oder ein Studium abgeschlossen hat. Das war mir unangenehm. Ich hätte gerne eine Antwort gehabt wie, ja, ich habe Physik studiert oder ich habe Chemie studiert oder Musik oder ich weiß nicht was. War mir wirklich unangenehm, ja.
Schön fand ich ja, dass in Ihrer Firma Beiersdorf erst auf Visitenkarten und an die Tür, als Ihr Name geändert werden soll in Frau Professor Rousseau, stand Manuela Professor.
Da stand ich wirklich und dachte, was ist das? Ist das ein Druckfehler? Oder ich hatte dann in der Personalabteilung angerufen und die sagte, ach so, haben Sie nicht geheiratet?
Passt auch schön zum Weltfrauentag, finde ich. Wäre einem Mann wahrscheinlich nicht passiert. Lassen Sie uns jetzt nochmal auf die Frauen zu sprechen kommen, die Sie als Mentorin betreuen. Sie sagen, viele dieser Frauen leiden an einer Art Überforderung, weil sie denken, sie müssen die Wünsche und Träume ihrer Eltern erfüllen. Mhm. Was raten Sie denen?
Einmal vielleicht so ein Wochenende mit den Eltern zu machen, aber für sich selbst zu erkennen, dass sie so viel gute Dinge von ihren Eltern mitbekommen haben, aber eben auch eine ganze Menge Dinge, die vielleicht nicht gut waren oder die vielleicht auch gar nicht zu der Persönlichkeit passen. Das heißt, man ist im Leben in seiner persönlichen Entwicklung so lange unterwegs, seinen eigenen Weg zu finden und zu wissen, wohin möchte ich. Und manche Dinge hindern einen einfach, die vom Elternhaus sozusagen vorgucken. Und darum geht es ja auch in dem Buch. Es ist nämlich nicht leicht, seinem inneren Kompass zu folgen.
Nee, weil man ja auch nicht immer so ganz leicht auseinanderdividieren kann, was habe ich von zu Hause mitgegeben bekommen oder ist in mich reinprojiziert worden als Wunsch und welchen Wunsch habe ich tatsächlich selbst.
So ist es.
Für mich.
Ja. Und ich glaube, dass der Weg zu diesem glücklichen oder erfüllten Leben häufig einfach durch die Angst führt oder durch Konflikte führt. Und das ist auch normal. Also das ist ein Weg, auf den man sich macht. Deshalb ist es der jungen Frau, also die ich jetzt zuletzt mit begleitet habe, die Entscheidung wahnsinnig schwer gefallen, ihre Eltern zu enttäuschen. Sie hat sich dann aber entschieden, den Weg zu wechseln, also aus einem Konzern heraus in eine Non-Profit-Organisation zu gehen, weil sie einen anderen Sinn haben wollte.
Ein weiterer Tipp, den Sie Frauen geben, ist, hört auf zu denken, dass ihr immer alles gleich perfekt können müsst, wenn euch eine neue Herausforderung angeboten wird. Das ist totaler Quatsch. Wie viel Prozent einer Stellenanforderung sollte man denn Ihrer Ansicht nach mitbringen, wenn man einen neuen Job annimmt? 100%
also jedenfalls
schafft ja eh
nicht,
keiner.
Ich wollte gerade sagen, also nicht die 120%, die die Frauen gerne mitbringen. Das ist der Perfektionismus, der reichlich übertrieben ist. 80% sind, glaube ich, gut, weil dann sind diese 20% auch die Lernkurve, die man durchläuft, wenn man größere, neuere Aufgaben übernimmt. Und das gehört dazu, dass man sich zugesteht, noch nicht alles mitzubringen.
Sie raten den Frauen außerdem, seid sichtbar. Wie kann man sich sichtbar machen?
Das ist so richtig. Sichtbar machen kann man sich, indem man sich in Meetings zum Beispiel zu Wort meldet. Ich finde, Frauen, die aus der Reihe tanzen, werden sichtbar. Aber Frauen schrecken vor diesem Schritt wirklich immer wieder nochmal zurück. Dabei sind sie auf dem Spielfeld angekommen, nämlich der Businesswelt. Und viele stellen ihr Licht unter dem Scheffel und denken dann, ach, jetzt frage ich mal lieber doch nicht oder ich weiß nicht. Ich finde es gut, wenn man sich auch in der Öffentlichkeit zu Wort meldet, auf Kongressen oder auf Veranstaltungen, wo man einfach mal aufsteht und aufsteht schon. Ja, wissen Sie, also ich mache das hier gerade im Studio. Ich versuche gerade die Körperhaltung des Aufstehens nachzuahmen, weil man wird sichtbar, indem man groß wird und sichtbar wird. Und dann sagt, ich bin Frau Müller, Frau Meier und ich habe noch die und die Frage. Und so. Das kann man üben. Einfach mal aufstehen und was sagen, damit man sichtbar wird und auch sich übt.
Da habe ich jetzt auch gerade hingesetzt.
Haben Sie auch
zumindest.
Ich sitze ja, auch ja, ganz doch. Gerade, genau.
Networking ist ein weiterer wichtiger Punkt. Man weiß ja, viele Stellen werden in erster Linie über Kontakte vergeben. Wie kann solches Networking gezielt aussehen?
Ich finde ja, viele Frauen gehen völlig unsystematisch vor. Sie sagen, ah, da ist ein Netzwerktreffen oder da treffen sich Frauen, da gehe ich jetzt mal hin. Wenn ich irgendwo hingehe, dann mache ich das so, dass ich sage, warum gehe ich heute Abend dahin? Wen möchte ich heute Abend kennenlernen und warum? Und dann lege ich los sozusagen. Mein ehemaliger Chef hat mir beigebracht, auf Abendveranstaltungen muss man mindestens 3 neue Leute kennenlernen und die auch ins Netzwerk integrieren und dann auch gucken, ob man mit denen näher in Kontakt treten möchte.
Das klingt natürlich echt berechnet, ne, wenn man überlegt,
ja,
dass man sich...
Ja, die Frage finde ich sehr gut. Es ist gezielt und ich finde, das ist ein Unterschied, weil berechnet hat sowas von, ich nehme jemanden aus oder ich weiß ja noch gar nicht unbedingt, wen ich kennenlerne. Vielleicht die ich kennenlernen möchte, Aber dann ist es ja ein offenes Gespräch. Ob daraus sich was ergibt, weiß keiner. Da steckt noch nicht viel hinter, außer ich möchte jemanden kennenlernen.
Als PR-Spezialistin sagen Sie natürlich auch noch, macht PR in eigener Sache, Werbung in eigener Sache. Wie kann das aussehen, ohne dass es peinlich wirkt?
Das in der Frage steckt schon drin, es ist nicht peinlich. Es okay. ist schlicht nicht peinlich. Und kein Mann würde sich diese Frage stellen.
Deshalb bin ich auch eine Frau.
Ja, aber ich finde schon, also ja, sichtbar machen hat immer so ein bisschen das Gefühl, die anderen Frauen finden mich jetzt zu angeberisch oder zu draufgängerisch oder ach, die hat es ja nötig. Und das sind wieder die Klischees, die wir ganz am Anfang angesprochen haben, die uns immer wieder einholen. Wenn ich etwas erreichen möchte, dann muss ich andere wissen lassen, dass ich das erreichen möchte. Wir sind nicht Dornröschen und der Prinz kommt und küsst uns wach. Die Zeiten sind definitiv vorbei, sondern Dornröschen muss ich schon mal gerade machen.
Last but not least, sagen Sie, seid ehrenamtlich aktiv. Jetzt sind viele Frauen ja ohnehin, wenn sie berufstätig sind und zum Beispiel noch Kinder großziehen, genügend zeitlich ausgelastet. Wieso ist es in Ihren Augen dennoch wichtig, auch im Hinblick auf Karriere?
Also ich habe es persönlich erlebt bei diesem Projekt St. Nikolai, dass ich sehr viel Verantwortung übernehmen konnte und auch selbst meine Kompetenzen einbringen durfte, wie PR-Konzepte zu schreiben, Gelder einzuwerben, zu netzwerken. Und mir war klar, ich wollte in diesem Gremium mitwirken, aber auch im Vorstand, weil dort werden die Entscheidungen getroffen und dort kann ich lernen, wie es funktioniert, Verantwortung zu übernehmen, eigene Projekte zu machen. Also ich sage gerne, nicht das Ehrenamt wegen des Ehrenamtes, sondern schon gezielt schauen, was kann ich einbringen und wie kann ich dieses Projekt auch erfolgreich machen. Und das sind Dinge, die sind im Wirtschaftsleben allemal gefragt.
Das ist dann einfach auch so eine Art Spielwiese, auf der man sich mal ausprobieren kann.
Ja, finde ich. Ohne Risiko.
Und trotzdem kann es ja auch richtig Spaß machen.
Ja, es war ganz großartig. Manchmal möchte ich bei St. Nikolai wieder anfangen. Wenn ich überlege, es ist immerhin ein Mahnmal, das gegen Kriege und gegen Rassismus und all diese Dinge mahnt, dann hätte ich in Zeiten wie diesen manchmal Lust, wieder aktiv zu werden.
Wenn Sie jetzt zurückschauen auf die letzten 5 Jahre, hat sich da was in Bezug auf den Frauenanteil in Aufsichtsräten großer Konzerne, aber auch in Bezug auf Vorstandsposten zum Beispiel zum Positiven geändert?
Nein, also wenn es um den Aufsichtsrat geht, hat sich schon viel in Deutschland und auch bei Beiersdorf verändert. Im Aufsichtsrat war ja die gesetzliche Quote 2015 eingeführt worden mit 30% Frauen in die Aufsichtsräte in den börsennotierten Unternehmen. Das hat zumindest bei Beiersdorf hervorragend geklappt. Ich war anfangs ganz alleine, dann kamen wir 2 Frauen auf der Anteilseignerseite und jetzt nach der letzten Wahl im letzten Jahr sind wir tatsächlich 5 von 12 Personen Frauen. Im Vorstand sieht das ganz anders aus. Der Vorstand hat eine freiwillige Quote bekommen vom Gesetzgeber und dort sind einige Unternehmen, die, ich glaube, es sind um die 60 Unternehmen, die sich eine Quote 0 gegeben haben und da sind eben nur 9,2% Frauen im Moment im Vergleich zum Aufsichtsrat mit über 30% mittlerweile. Heißt, die Quote hat schon ihre Wirkung erzielt und ich glaube, Frau Giffey ist auch gerade dabei zu überlegen, ob man denn nun für den Vorstand auch eine Quote einführen sollte.
Jetzt haben Sie es ja auch geschafft, ohne Quote nach oben zu kommen. Mhm. Kann man nicht einfach darauf vertrauen, dass sich Qualität durchsetzt?
Wie lange wollen wir warten?
Aber will man als Quotenfrau irgendwo reinkommen?
Nein, also ich glaube, fast alle Frauen sagen, ich möchte aufgrund von Qualifikation, und das sagt auch jeder Mann, befördert werden und nicht aufgrund der Quote. Man braucht vielleicht eine Übergangsphase, damit wir dann zu dem Normalzustand kommen. Und das habe ich vorhin auch schon, glaube ich, an einer Stelle gesagt. Und dass wir die Quote dann irgendwann gar nicht mehr brauchen, weil sie so selbstverständlich ist.
Würden Sie sich eigentlich selbst als Emanze bezeichnen?
Nein, ich bin emanzipiert, ja, und ich weiß, was ich will und wohin will. Die Frage wird mir sonst häufig so gestellt, sind Sie eine Feministin? Und da finde ich es auch immer schwierig, weil alle rumeiern und dann sagen, ja, eigentlich bin ich keine Feministin. Wir haben, glaube ich, noch nicht das aktuellste, neueste, kraftvolle Bild, was emanzipierte Frauen oder Feministinnen auszeichnet, sondern es sind immer noch so leicht unterstellte, aggressive Frauen. Und das sind wir nicht. Wir sind sehr selbstbewusst, wir sind sehr kompetent und brauchen vielleicht eine neue Art von Feminismus oder Emanzipation.
Dann frage ich Sie zum Schluss als Vertreterin dieser neuen Art von Feminismus. Was können Männer von den Frauen lernen?
Ich glaube, dass wir in Zukunft tatsächlich andere Kompetenzen brauchen. Das heißt, die anderen Kompetenzen bestehen aus Wertschätzung, sie bestehen aus Empathie, aus starker Kooperationsbereitschaft. Wir brauchen einfach Schlüsselqualifikationen für Umbrüche, die das digitale Zeitalter mit sich bringt, weil die alten Handlungsmuster einfach aus dem Industriezeitalter sind und sie sind zu träge. Und vor uns liegen wirklich radikale Transformationen. Also für mich ist klar, unsere Herausforderungen sind jetzt stärker kulturell und sozial. Und da, glaube ich, haben Frauen sehr gute Stärken, die sie mit einbringen können. Oder, wenn sie es so wollen, das, die Frage war ja, was können Männer lernen? Männer könnten sich genau diese Fähigkeiten noch ein bisschen mehr angewöhnen.
Und was können wir Frauen von den Männern lernen?
Klare Entscheidungen treffen, kurze Wege und auch einfach in Kauf nehmen, wenn wir mal scheitern und auch ein bisschen risikofreudiger sein. Und Frauen dürfen den Männern auch mehr zumuten, auch im Haushalt. Wir brauchen wirklich ein gemeinsames neues Rollenverständnis für Männer und Frauen. Frauen müssen nicht Angst haben um ihre Pullover, die sie in dem, wenn ihr Mann die Waschmaschine angestellt hat, weil auch meine Pullover sind schon mal eingelaufen. Ich habe manchmal das Gefühl, als wenn die Frauen sich ein Monopol erhalten wollen in der Welt, in der sie weiter agieren oder sind. Oder auch wenn jemand sagt, er will kochen und dann lässt man den Mann nicht an den Kochtopf. Also beide müssen lernen. Die Männer dürfen lernen, dass sie auch im Haushalt was tun, aber die Frauen müssen es ihnen auch zugestehen.
Das ist ein schönes Schlusswort für unsere Sendung zum Weltfrauentag. Frau Russo, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Am Ende unserer Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast. Und in Bezug auf Sie ist mir was eingefallen, was Sie ja auch schon erwähnt hatten. Sie haben gesagt, Pippi Langstrumpf wäre für Sie ein großes Vorbild gewesen als Kind. Und Pippi Langstrumpf wird in diesem Jahr 75. Hm. Aus diesem Anlass gibt es einen neuen Sammelband mit allen Pippi-Geschichten.
Oh, wie schön.
Der erscheint im April und geht Ihnen postwendend nach Hamburg zu, sobald er draußen ist.
Nein, da machen Sie mir eine Riesenfreude, wirklich. Herzlichen Dank, da freue ich mich riesig und ich werde Sie wieder lesen.
Viel Spaß dabei.
Danke,
danke, dass Sie Zeit für uns hatten und ich weiterhin viel Erfolg.
Danke sehr.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.